von dem Chicagoer Bürgermeister in den 60er Jahren, Daley, wird manche Anekdote überliefert, unter anderem die, dass er einen Redeschreiber hatte, der zu ihm kam, um eine Gehaltserhöhung zu fordern. Und Daley war kein Freund von Gehaltserhöhungen und sagte zu ihm: Ich werde Ihnen keine Gehaltserhöhung geben. Sie bekommen jetzt schon mehr als genug. Es sollte Ihnen ja wohl reichen, dass Sie für einen großen amerikanischen Helden wie mich arbeiten dürfen. Er dachte, dass damit die Sache erledigt sei, hatte aber kurze Zeit später, etwa 2 Wochen später, eine Rede vor Veteranen zu halten. Und nun hatte Bürgermeister Daley eine Gepflogenheit, die manchen bekannt war, dass er nämlich die Reden, bevor er sie hielt, die ja von jemand anders geschrieben wurden, nicht noch einmal durchlas, was so manche einzigartige Momente in der Geschichte Chicagos schuf. Und so sprach er vor den Veteranen und fing folgendermaßen an: Ich bin besorgt um Sie, sagte er. Ihr Schicksal liegt mir wirklich am Herzen. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass dieses Land die Verpflichtung hat, sich um seine Veteranen zu kümmern. Und deshalb werde ich Ihnen heute einen Plan vorstellen, der in intensiver Zusammenarbeit unserer Stadt mit der Regierung des Bundesstaates und der Regierung in Washington erarbeitet wurde. Ich möchte Ihnen nun ein 17-Punkte-Programm präsentieren, das die Belange der Veteranen unseres Landes ganz neu berücksichtigen und zu ihrem Wohl umsetzen wird. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zuhörer natürlich neugierig und er selbst auch, wie es weitergeht. Und als er umblätterte, stand da nur ein einziger Satz: So, nun machen Sie mal, Sie großer amerikanischer Held. Eine ausweglose Situation. Unser Thema für heute Morgen heißt Alles auf eine Karte, wenn Gottes Auftrag zum Risikofaktor wird. Und wir haben schon letzte Woche uns mit dem Wagnis beschäftigt, uns Gott anzuvertrauen. Also nicht mit dem Wagnis, sich einem Redeschreiber anzuvertrauen, sondern dem Wagnis, sich Gott anzuvertrauen. Und in dieser Folge steht auch diese Predigt: Alles auf eine Karte, wenn Gottes Auftrag zum Risikofaktor wird. Und wir hatten uns letzte Woche schon mit der Geburt und dem Aufwachsen des Mose beschäftigt. Mose, der dann beauftragt wird, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und wir hatten davon gehört, dass Mose am Königshof, also am Hof des Pharaos in Ägypten aufwächst und eine Liebe in seinem Herzen hat zu dem Volk Gottes, zu den Menschen, die Gott gewählt hat, um sie aus Ägypten herauszuführen. Und zunächst einmal scheint alles glatt zu gehen. Mose ist von Gott beauftragt worden und er hat so lange verhandelt, bis er schließlich auch noch jemand an die Seite gestellt bekommt, seinen Bruder Aaron als Geleitschutz und als Redner. Seine größte Angst, nämlich dass sein eigenes Volk, die Israeliten, ihnen nicht Glauben schenken würden, die erwies sich als unbegründet. Und jetzt kommt es zu dem ersten Besuch beim Pharao. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das aus den ägyptischen Dynastien der Pharao Merenptah, Sohn Ramses II., der auch die Israeliten 2 Städte bauen ließ, Ramses und Pithom. Und ich lese Ihnen aus dem 2. Buch Mose, aus dem Kapitel 5 und 6, auszugsweise diese Begebenheit. Mose und Aaron gehen zum Pharao. Mose und Aaron gingen zum Pharao und sagten: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Der Herr? Wer ist das? Erwiderte der Pharao. Was hat er mir zu befehlen? Ich kenne keinen Herrn und denke gar nicht daran, das Volk Israel gehen zu lassen. Mose und Aaron sagten: Es ist der Gott der Hebräer und er ist uns erschienen. Der Ägypterkönig fuhr sie an: Was denkt ihr euch eigentlich, dass ihr das Volk von der Arbeit abhalten wollt? Macht, dass ihr fortkommt an eure Fronarbeit. Und er sagte noch: Sie sind schon so zahlreich und da wollt ihr ihnen auch noch eine Arbeitspause verschaffen. Am selben Tag befahl der Pharao den ägyptischeren Antreibern und den Listenführern aus dem Volk Israel: Ihr dürft den Leuten jetzt nicht mehr das Stroh liefern, das sie zur Herstellung der Ziegelsteine brauchen. Sie sollen es sich selbst zusammensuchen, aber sie müssen genauso viel Ziegel abliefern wie bisher. Ihr dürft ihnen nichts erlassen. Faul sind sie. Deshalb schreien sie: Wir wollen in die Wüste und unserem Gott Opfer darbringen. Sie stehen nicht genug unter Druck. Verlangt von ihnen noch mehr, dann werden sie sich von diesen Verführern nichts vormachen lassen. Als die Listenführer der Israeliten vom Pharao kamen, trafen sie auf Mose und Aaron, die auf sie warteten. Sie überhäuften die beiden mit Vorwürfen. Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten nur verhasst gemacht. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie uns töten werden. Der Herr soll euch dafür strafen. Mose wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, warum handelst du so schlecht an deinem Volk? Wozu hast du mich überhaupt hierher geschickt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deinen Befehl überbracht habe, hat er das Volk nur noch mehr misshandelt. Und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Darauf sagte der Herr zu Mose: Jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn zwingen, die Israeliten gehen zu lassen. Ja, er wird sie sogar mit Gewalt aus seinem Land forttreiben. Ich bin der Herr, der Gott, der Gewaltige. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen. Aber unter meinem Namen, der Herr, habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Doch ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen und habe ihnen das Land Kanaan zugesagt, in dem sie als Fremde lebten. Ich habe das Schreien der Leute von Ägypten, das Schreien der Leute von Israel gehört, die von den Ägyptern zur Arbeit gezwungen werden. Deshalb will ich jetzt meine Zusage einlösen und richte deinem Volk aus: Ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mose sagte dies den Israeliten, aber sie glaubten ihm nicht, so erschöpft waren sie von der harten Arbeit. Sie waren völlig entmutigt. Da sagte der Herr zu Mose: Geh jetzt zum Pharao, dem König von Ägypten, und verlange, dass er das Volk Israel aus seinem Land ziehen lässt. Aber Mose erwiderte: Nicht einmal die Leute von Israel haben mir geglaubt. Wie sollte da der Pharao auf mich hören? Ich bin ja auch so ungeschickt im Reden. Der Herr aber schickte Mose und Aaron von Neuem zu den Israeliten und zum Pharao, weil er sein Volk aus Ägypten herausführen wollte. Sie sehen, Mose ist in einer ausweglosen Situation und beklagt sich und sagt: Meine Situation ist völlig ungerecht. Ich stehe ganz allein mit Aaron zwischen dem Pharao und dem Volk Israel. Der Pharao, der hält uns für dahergelaufene Spinner, so Revolutionäre. Und mein eigenes Volk, die glauben, dass ich da etwas völlig falsch verstanden habe. Sie glauben nicht daran, dass der Auftrag von dir stammt, Gott. Und seit wir angefangen haben, den Pharao aufzusuchen, ist es schlimmer geworden, als es jemals war. Es ist nicht besser geworden, es ist schlechter geworden in unserem Land. Und meine eigenen Leute sagen mir: Gott soll dich strafen für das, was du tust. Es scheint, als würden die Pessimisten im Volk gewinnen, die sagen: Wir haben das gleich gewusst, das wird nichts. Ich möchte mit Ihnen über dieses Wagnis sprechen, sich Gott anzuvertrauen. Das Wagnis, Gottes Aufträge zu erfüllen, selbst wenn das mit Risiken zusammenhängt. Ich möchte also mit Ihnen über Ihr Vertrauen sprechen, wenn Sie um Gottes Willen leiden müssen. Sie haben vielleicht im Vertrieb durchblicken lassen, dass Sie aufgrund Ihres Glaubens den Kunden nicht nur über die Vorteile eines Projektes, sondern auch über seine Nachteile beraten werden. Und man sagt Ihnen, dass Sie das Projekt damit gefährden. Da hängen Arbeitsplätze dran und vielleicht sogar die Zukunft des Unternehmens. Und Sie fragen sich, ob man in der heutigen Zeit mit so komplexen Fragestellungen überhaupt nach den Geboten Gottes leben kann. Oder Sie wollen sich dem Gruppendruck nicht beugen, wenn es um leicht aufgebesserte Spesenabrechnungen geht. Sie ernten verständnislose Blicke, vielleicht auch Aggression. Sie wollen ehrlich sein bei der Überstundenabrechnung und ernten dafür kein Verständnis. So wie der Monteur, der im Himmel ankommt und sich beschwert, dass er mit 54 Jahren schon sterben musste und zur Antwort erhält: Ja, nach deinen Überstundenabrechnungen warst du aber schon 72. Vielleicht leitest du eine Gruppe in der Gemeinde. Du hast Ziele vor Augen und möchtest diese Gruppe fördern und ihnen Horizonte eröffnen. Du erzählst deinen Leuten von den Zielen, die Gott dir geschenkt hat. Aber die Dinge laufen nicht so, wie du es erwartet hast. Hindernisse tun sich auf. Und die Gruppenteilnehmer sagen nicht, danke, dass du uns leitest. Und wir werden das gemeinsam schaffen und werden gemeinsam diese Hindernisse überwinden. Sie sagen vielleicht nur, naja, du mit deinen Träumereien, komm mal wieder auf den Teppich. Bei Mose war die Situation noch bedrohlicher. Und Mose sagt, es hat doch alles keinen Sinn. Ich habe den mächtigsten Mann Ägyptens gegen mich. Und damit stellt sich für Mose und das Volk die erste Frage, wollen sie aufgeben? Aus dem Volk sagen die Leute vielleicht, wir sind schon viel zu weit gegangen mit dem, was wir gemacht haben. Wenn wir jetzt den Mund halten, dann kann es sein, dass wir in Kürze wieder bei einem erträglichen Ausmaß an Unterdrückung angelangt sind. Wir finden ein Arrangement mit dem Pharao. Er wird merken, dass wir ganz harmlos sind. Und Mose, den schicken wir in die Wüste. Oder noch besser, wir lassen ihn sich um den Posten des Fronverwalters bewerben. Vielleicht ist das ja die Art von Befreiung, die Gott gemeint hat. Und Mose sagt sich vielleicht, ich habe den Job ja ohnehin nicht gewollt. Von Anfang an nicht. Und außerdem habe ich Recht behalten, das Volk hört gar nicht auf mich. Die zweite Frage, wollen Sie alles auf eine Karte setzen? Ich lese Ihnen dazu mal einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, in dem diese Zeit nochmal aufgegriffen wird. Aus Hebräer 11, Vers 23, nein, ab Vers 24. In dem Vertrauen auf Gott wehrte sich Mose, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Doch er blickte auf die zukünftige Belohnung. In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut und Ausdauer. Und der Schreiber des Hebräerbriefes geht noch weiter und sagt, setzt alles auf eine Karte. Alle diese Zeugen, so steht es in Kapitel 12, Vers 1, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist. Ich glaube, dass tatsächlich die besten Momente unseres Lebens nicht in den bequemen Zeiten, in den passiven und entspannten Zeiten geschenkt sind, sondern dass die besten Momente, auch die glücklichsten Momente, in dem Überwinden von Hindernissen besteht. Wenn unsere ganze Person sich ausstreckt in dem freiwilligen Versuch, etwas Schwieriges und zugleich absolut Lohnenswertes zu erreichen. Und deshalb möchte ich Ihnen, wenn Sie die zweite Frage so beantworten, dass Sie sagen, ich will alles auf eine Karte setzen, ich möchte gerne Gott vertrauen, selbst wenn das mit Risiken behaftet ist, selbst wenn ich durch Leiden gehe, ich möchte gerne mit Gott und mit seiner Hilfe leben. Dann möchte ich Ihnen dazu drei Gedanken weitergeben aus diesem Text. Das erste, Gott mutet Ihnen etwas zu, machen Sie aus dem Alleinsein ein Zwiegespräch. Deutschland wird als, oder die Deutschen werden manchmal spöttisch als Weltmeister im Jammern bezeichnet. Und so denke ich, dass man manchmal Grund zum Jammern hat, aber dass es hier uns in diesem Text etwas gezeigt wird, wie wir nicht vor Menschen jammern, das tut Mose hier nicht, sondern dass er das, was er als Jammertal empfindet, als Klage empfindet, dass er das vor Gott bringt. Machen Sie aus Ihrer Klage ein Gebet. Und er sagt, Gott, du handelst so schlecht mit deinem Volk. Es ist eine der ersten Klagen in der Bibel und Sie werden finden, dass die ganze Bibel durchzogen ist von Menschen, die sich getraut haben, gerade Menschen, die in einem vertrauensvollen Verhältnis zu Gott gelebt haben, sich trauen, auch Gott mit Klagen zu kommen und ihm zu sagen, ich habe das Gefühl, ich werde im Stich gelassen von dir. Ich habe etwas völlig anderes erwartet, deine Hilfe viel früher erwartet und ich fühle mich im Stich gelassen. Und wenn Sie in den Text hier hineinschauen, dann sehen Sie, dass Gott Mose keinen Vorwurf macht, dass er sich beklagt. Und Sie werden noch etwas bemerken, Mose klagt nicht um seiner selbst willen, sondern als er Gott seine Situation bringt, da sagt er, warum handelst du so schlecht an deinem Volk? Gott schenkt ihm in dieser Klage, in dieser schwierigen Situation eine Liebe zu seinem Volk, die Gott ihm schon ins Herz gegeben hat und die sich hier bestätigen kann. Und so finde ich das beeindruckend, dass Gott ihm keinerlei Vorwurf macht, dass er seine Klage anbringt. Und Gott ihm ganz ruhig antwortet darauf und ihm neuen Mut schenkt. Und das ist der zweite Hinweis, den wir in diesem Text finden. Gott zeigt seine Treue. Erwarten Sie nicht, dass Ihre Hoffnung von allen geteilt wird. Sehen Sie, das Volk, auf das Mose zunächst mal gesetzt hatte. Mose hatte gesagt, also meine Hauptbefürchtung ist, dass das Volk Israel nicht hinter mir steht, dass meine eigenen Leute mich nicht unterstützen in diesem Projekt. Und dann stellt er fest, dass tatsächlich nach kurzer Unterstützung diese wegfällt und dann merkt er, dass sein Volk am Boden zerstört ist. Sie können nicht mehr glauben. Das ist ein bewegender Vers hier im Kapitel 6, dass sie so erschöpft sind von der harten Arbeit, so resigniert, so ausgebrannt, dass sie nicht mehr glauben können, dass Mose von Gott geschickt ist. Und dass Gott von Mose und Aaron erwartet, dass sie zu dem Auftrag stehen, obwohl viele aufgegeben haben, resigniert sind. Und dass er sogar von Mose erwartet, dass er stellvertretend für das Volk glaubt. Er sagt, Mose und Aaron, ihr beide seid von mir ausgerüstet und ihr habt meinen Auftrag auch unabhängig davon, ob die anderen sich hinter euch stellen. Und so sagt Gott ganz lapidar, geh wieder los. Begegne dem Pharao wieder und erfülle deinen Auftrag. Ich glaube, dass Mose bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel über die Treue Gottes wusste. Er hat viel über die Allmacht Gottes erfahren. Er hat die Heiligkeit Gottes gespürt. Und hier lernt Mose die Verlässlichkeit, die Treue Gottes kennen. Und Gott sagt ihm, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Diese Hindernisse, die sich vor dir auftürmen, dagegen stelle ich mein verlässliches Wort und zeige dir, dass meine Zusage schon vor Generationen ausgesprochen wurde und dass ich zu ihr stehe und dass ich dir das Gleiche wieder und wieder sage und es damit bestätige und in dein Herz grabe, dass ich ein treuer und verlässlicher Gott bin und dass ich zu meinem Wort stehe und du wirst sehen, wie ich eingreife, auch über diese Hindernisse, die sich aufgetürmt haben, hinweg. Was ist Ihre Hoffnung, wenn Sie schon nah daran waren, aufzugeben, wenn Sie frustriert sind, vielleicht frustriert von Leiden, vielleicht frustriert davon, wie viele Hindernisse sich Ihnen in den Weg stellen, wenn Sie Gott dienen wollen? Die Hoffnung gründet sich hier auf die Verlässlichkeit des Wortes Gottes. Und ich glaube, dass wir, die wir Gottes Wort haben als Bibel, dass wir noch stärker zurückblicken können auf die verlässlichen Worte Gottes. Wir haben sozusagen können in der Rückschau darauf schauen, wie Gott sein Volk befreit. Wir können sehen, wie Jesus aufgetreten ist nach der Verheißung Gottes. Wir sehen, wie Jerusalem zerstört wurde, was Jesus angekündigt hatte. Wir sehen die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus, so wie Jesus das angekündigt hat. Wir sehen die Staatengründung Israels, so wie das das Alte und das Neue Testament bezeugen. Und es gibt noch ein zweites, das Mose schon wusste, das Mose gelernt hatte und das ich glaube, dass wir das auch in unserem Jahrhundert oder auch in dem letzten Jahrhundert in besonderer Weise erfahren haben. Die Erfahrung, dass das Volk Gottes in der Bedrängnis am stärksten wächst. Als Mose ganz klein war, das haben ihm mit Sicherheit seine Eltern erzählt, da wurde das Volk Israel langsam in die Unterdrückung und Sklaverei geführt und der Pharao hat gemerkt, dass dieses Volk in der Bedrängnis, in den Schwierigkeiten umso stärker wird, umso stärker wächst. Und wenn Sie jetzt in das 20. Jahrhundert hineinschauen, dann sehen Sie, dass das genau das Gleiche passiert, historisch ohne Analogie in China. Man schätzt, das sind konservative Schätzungen, 100 Millionen Christen, wahrscheinlich sind es wesentlich mehr in China. Eine Historie ohne Analogie, was sich innerhalb dieses Landes abspielt, wo Christen unter Bedrängnis sind und dennoch rasant wachsen und an Zahl zunehmen. Die Erfahrung, dass das Volk Gottes in Bedrängnis wächst, gilt auch für den persönlichen Bereich. Der persönliche Glaube, das persönliche Jesus-Nachfolgen wächst in der Bedrängnis am stärksten. Und der letzte Gedanke, der letzte Hinweis aus diesem Text: Gott lässt Sie nie ganz allein. Suchen Sie sich Ermutiger. Eine unserer Töchter, als sie 2 Jahre alt war, saß sie im Wohnzimmer und jammerte still vor sich hin: Ich bin so allein. Ich bin so allein. Meine Frau ist dann hingegangen und sagte dann: Du, ich bin doch bei dir. Dann sagte unsere Tochter: Du sollst weggehen. Meine Frau ging und dann hörte man aus dem Wohnzimmer wieder: Ich bin so allein. So verhalten sich Menschen oft. Sie denken, dass sie so allein sind, so auf sich allein gestellt. Die Schwierigkeiten, die Hindernisse werden zu riesigen Türmen und wir denken, hier hilft uns keiner mehr. Kein Mensch steht uns zur Seite. Keiner denkt an uns. Keiner kann uns hier noch helfen. Und genau das Gleiche passiert bei Mose auch. Als er von Gott wieder beauftragt wird, da fällt ihm wieder etwas ein, was er sowieso immer schon schlimm fand. Und er sagt dann: Ach, und ich bin ja auch so ungeschickt im Reden. So als wäre der Pharao mit Rhetorik zu besiegen. So als hätte Gott ihm nicht schon jemand an die Seite gestellt, der für ihn redet. Merken Sie, dass das in diesem Zusammenhang, würden wir sagen, Mose, das ist doch jetzt eine blöde Ausrede. Aber es ist genau das, was er empfindet. Ach, jetzt bin ich wieder so ganz auf mich alleine gestellt und fühle mich unfähig, den Auftrag Gottes noch länger zu erfüllen. Und wenn Sie im Alten und Neuen Testament sich anschauen, wie Gott solche Klagen beantwortet, oft gar nicht mit einem schweren Vorwurf, sondern Gott weiß sehr wohl, dass wir Ermutiger brauchen. Und dann stellen Sie fest, dass Aaron ausgesucht wurde, um Mose zu ermutigen und zu unterstützen, als Geleitschutz. Sie stellen fest, dass Jeremia, der die gleiche Klage hat und sagt, es sind alle gegen mich, es haben sich alle gegen mich verschworen, dass Gott ihm einen Schreiber schickt, der mit ihm zusammenarbeitet und für ihn eintritt und kämpft, Baruch. Ein anderer Prophet Gottes, Elia, sagt: Also, ich bin alleine übrig geblieben. Es ist keiner mehr im ganzen Land. Da sagt Gott: Ja, 4000 habe ich noch. Und wenn Sie sagen: Ach, ich bin in Deutschland so allein, dann sagt Gott vielleicht: Ja, 3 Millionen habe ich noch, die als Ermutiger in Frage kommen, um dich zu unterstützen und sich an deine Seite zu stellen. Heute nach dem Gottesdienst können Sie einen Dienst der Ermutigung hier in Anspruch nehmen. Wenn Sie sagen: Also, ich habe die ganze Zeit an eine bestimmte Sache denken müssen, die mir Kummer bereitet, die für mich eine große Sorge ist, dann suchen Sie sich einen Ermutiger nach dem Gottesdienst. Hier vorne werden ein paar sein. So im vorderen Bereich hier setzen wir uns hin wo der Flügel steht. Da werden Mitarbeiter sein und dann können Sie einfach nach vorne kommen, wenn Sie Gebet möchten. Vielleicht brauchen Sie jemanden, der einfach mit Ihnen gemeinsam eine Sache vor Gott bringt. Dann nutzen Sie das doch heute schon und bringen das vor Gott. Ich glaube, dass Gott uns manchmal etwas zumutet und dass er uns damit herausfordert und uns über seine Treue lehrt und zeigt, wie verlässlich er ist. Und dass er uns darin nie ganz alleine lässt, er selbst nicht, und dass er auch weiß, dass wir Menschen oft auch andere Menschen brauchen. Wie Dietrich Bonhoeffer sagt, der Jesus in dem Herzen meines Bruders ist mir oft näher als in meinem eigenen Herzen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so einen Ermutiger finden. Amen.